ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Ist so ein bisschen mein Style und da möchte ich mich nochmal für aber allen Freunden und Bekannten und Familienmitgliedern entschuldigen. Ich bin so ein Typ, ich leih mir Sachen aus und gebe sie nie zurück. Also leiht mir nichts, ich sag's euch direkt. Hallo Simon, wie geht's?
Hallo, alles gut, selbst?
Ja, alles gut, du bist da, du bist tatsächlich erschienen, nicht wie so oft. Meine anderen Freunde, die sagen, komm vorbei, und dann kommen sie nicht. Simon ist wirklich gekommen. Wir sind auch heute wieder in Gainesville, Florida.
So sieht's aus.
Und wir haben ein paar Geschichten mitgebracht, aber vorher wollen wir mal was trinken.
Ich muss ja dazu sagen, dass ich immer das Bier von Hanno schnorre. Ich bringe nichts mit. Ich bin halt so ein richtiger Assel-Freund.
Berliner halt, ne?
Ja.
Durch und durch.
Genau, richtig. Deswegen, was trinken wir heute, Hanno?
Wir trinken heute ein Yuengling, ein Traditional Lager, das ist die älteste Brauerei in Amerika. Da gehört nicht viel zu, muss man sagen.
Nee.
Aus Pittsburgh.
Historisch jung wie alles.
Pittsburgh. Ist es aus Pittsburgh? Ja, Pennsylvania zumindest, immerhin.
Ja, wird schon stimmen.
Wird schon stimmen. Wollen wir mal sehen?
Pittsburgh, Pinneberg.
So.
Prost. Hauptsache Italien.
Mhm. Geht aber gut rein und ist vor allen Dingen in Simons Fall umsonst.
Ja.
Und das schmeckt immer am besten. Am besten schmeckt umsonst.
Wenn es umsonst ist, geht es immer gut rein.
Unser Thema heute, Weapon of Choice. Wir reden über die Qual der Wahl. Warum spielen wir das, was wir spielen? Jeder von uns, ich meine, wir sind jetzt nicht mehr die Jüngsten, hat einiges an Equipment angehäuft in den letzten Dekaden, insbesondere ich. Ich glaube, so viel darf schon mal verraten sein. Wir müssen uns fragen, warum spielen wir das, was wir spielen, und macht uns das zu dem, was wir sind, was wir spielen? Weapon of Choice, so sind wir dabei und es geht los. Simon, kannst du dich erinnern, als du das erste Mal eine Gitarre in der Hand hattest?
Jein, ich kann mich auf jeden Fall gut erinnern, ich kann mich gut daran erinnern, meinen ersten Gitarrenkatalog in der Hand gehabt zu haben.
Same.
Da habe ich nämlich, ich habe irgendwie die Entscheidung getroffen, ich will jetzt unbedingt Gitarrist werden, ne, als junges Metal-Kid mit 14, 15 und habe dann, weil meine Lieblingsband Fear Factory, die haben Ibanez-Gitarren gespielt und da habe ich irgendwie gedacht, okay, ich brauche so einen Ibanez-Gitarrenkatalog, damit ich mir was aussuchen kann. Da habe ich doch tatsächlich beim deutschen Vertrieb von Ibanez angerufen, ja, mit 14.
Ja.
Und halt gesagt so, ja, ne, ich hätte gern Informationsmaterial über Ibanez-Gitarren. Und dann haben die mir geschickt Folgendes, den Katalog in Farbe, eine Preisliste aus dem Kopierer und ein VHS-Tape namens Seventh Heaven.
Es war, alter Vater.
Habe ich noch zu Hause. Und zwar war das ein Tape über deren Siebenseiter-Gitarristen, unter anderem den Typen von Fear Factory. Da habe ich nämlich nachgefragt am Telefon.
So, wie heißt der Vogel, darf man fragen?
Dino Casares heißt der aus, genau.
Und, schmissiger Name auf jeden Fall.
Absolut. Und dann haben die mir das zugeschickt in so einer, ja, als Paket. Postwendend und
für lau, nicht mal Versandkosten haben. Sie ja. Wussten, du wirst Käufer sein. Wurdest du Käufer?
Ja, meine erste Gitarre war auch tatsächlich eine Ibanez, so eine billige Gio. Ibanez Gio war so die Anfängerserie, so 100 Knips Euro oder was weiß ich, keine Ahnung.
Deutschmark wahrscheinlich noch, deutsche Mark.
Das, oh ja.
Das reden wir hier pre-2002 oder post-2002?
Ja, ja, wir reden hier noch von D-Mark-Zeiten, da hast eigentlich recht.
Siehst du wohl, also ja. Für einen Huni hast du garantiert keine Gitarre geschossen damals.
Das, ja, was weiß ich, ey, was kostet sowas? 200 Mark, 300 Mark, keine Ahnung.
Glaube ich nicht, also zu meiner Zeit, als es losging, die günstigsten Gitarren, Einsteigergitarren, die man kaufen konnte, zumindest die unser örtlicher Gitarrenhändler hatte, dessen Namen ich vollkommen zu Recht nicht erwähnen werde, aus Bremen. Die günstigsten Gitarren waren tatsächlich Fender Squires damals. Und die waren damals tatsächlich schon spielbar.
So, okay.
Ich glaube, und die gingen mit 349 Mark ins Rennen, das weiß ich noch. Also das war vielleicht dann aber auch schon Markenname, ich weiß es
ja,
nicht.
Ja, vielleicht waren es 300 Mark. Ja, also Ibanez Gio ist das Ibanez Pendant zu Squire und Fender.
Wie hast du das Geld zusammengekratzt? zusammengeklaut?
Ich habe damals, wir hatten das in der letzten Folge immer alles illegal beschafft. Ja. Nee, ich habe tatsächlich einen Job gehabt.
Arbeit?
Ja, beim Tagesspiegel in Berlin, Berliner Tageszeitung, habe ich hinten Zeitungen recycelt. Das heißt, da standen, die haben...
Gelesen und weggeworfen.
Einfach nur weggeworfen. Echt in so einen riesen, in so einen riesen Container reingestapelt. Hat tausende von so Zeitungsstapeln. Und damit habe ich mir mein Gitarrengeld zusammengespart, um mir so eine Gitarre leisten
also
zu können.
Also nichts Mama, Papa, nichts Onkel, Tante, selber kaufen.
Ja.
Muss, sehr gut.
Ja, ja.
Aber ich nehme an, dafür war sie dann halt auch viele Jahre ein treuer Begleiter.
Und Nein. Damit liegst du schon mal komplett falsch. Weil die Gitarre schund war. Nee, es war nicht das, was ich wollte, ganz einfach so. Ich habe die tatsächlich nach nicht mal einem Jahr gegen eine Siebenseiter eingetauscht. Ne?
Direkt?
Direkt.
Die Gier, also ist dir ja ins Gesicht geschrieben, Simon.
Ja, auf jeden Fall.
6 Seiten, nicht mit mir, gib 7.
Ja, gib mir mehr Seiten. Ja. Nee, habe ich echt, ich habe den einem Kumpel verkauft, für wenig Verlust auch, ja, und habe dann in einem lokalen Gitarrenladen bei mir, den ich sehr gerne
erwähne. Außer natürlich Imageverlust, muss man ganz klar sagen.
Ja, das macht nichts, ey. Image ist es ist schon im Bach.
Passé, runter. Alter, ja, seit genau. Den 90ern, lange nicht gehört.
Habe ich abgehakt, so, ja. Nee, ich habe die im Gitarrenladen, den ich gerne erwähne, Borkowski in Berlin, die hatten so ein Messestück, eine 7-Seiter von der Musikmesse irgendwie für billig.
Weil, welches Jahr reden wir hier?
2000.
War 7-Seiter da schon ein Ding? Ich weiß bis heute nicht viel über 7-Seiter, 8, 12, 850 Seiten da.
Ja, war es auf jeden Fall.
Wie kommt man auf so einen Film? Warum 7 Seiten?
Wie gesagt, bei mir lag alles an Fear Factory.
Die hatten 7 Seiten?
Die hatten 7 Seiten, genau. Ja, genau.
Und ist einfach nur krank.
Ja, und ja, Meshuggah habe ich auch kennengelernt. Durch den Ibanez Gitarrenkatalog habe ich Meshuggah. Ich habe einfach die Sachen, die im Katalog, die Bands, die da abgedruckt waren, habe ich mir dann angehört. So, ne? Also einfach auch um neue Musik kennen. Ich habe alles gemacht, um neue Musik kennenzulernen. Aber auch Meshuggah haben damals von Ibanez 7-Seiter gespielt. Aber ja, Ibanez 7-Seiter hat die Kohle nicht gereicht. Es war für mich unerreichbar. Und dann habe ich, wie gesagt, so ein Musikmesse-Ausstellungsstück für, ich weiß nicht mehr wie viel, hat nicht viel gekostet, ne? 400-500 Mark damals.
Das ist eine Menge Holz für einen jungen Kerl, ne?
Auf jeden Fall. Cort Viva 7. Cort
Gitarre. Das war das Markenmodell?
Cort ist die Marke und Viva 7 hieß die Gitarre, ja.
Und damit warst du dann erstmal ein bisschen länger unterwegs mit dem Ding?
Ja.
Alles klar. Mein erster, ich wollte immer Schlagzeuger werden. Klassiker. Wollte aber auch immer singen und wusste, es schwierig. So Schlagzeug singen, so ne, natürlich totaler Egomane. Und
Hauptsache
so.
Fame, ne?
Ja, so. Ja. Kennst mich so. Ne? Und dann aber viel schlimmer war, ich wollte dann Schlagzeuger werden und hatte auch so eine Snare-Drum zu Hause, ein Hi-Hat, glaube ich, und so. Hatte ich in der letzten Folge erzählt und immer mit dem Fuß auf den Boden gestampft für die Kickdrum und einfach ein Mikro auf den Kinderzimmerboden gelegt, damit es mehr ballert. Und er hat halt echt direkt einen Kumpel von mir, einer meiner besten Freunde, der Vater hat in einer Coverband gespielt und der Schlagzeuger von der Coverband hat aufgehört und der hat dann meinem Freund das Schlagzeug vermacht.
Das ist bis heute so, ne? In Manta, du spielst jetzt in einer Band, in der es außer dir nur Schlagzeug gibt.
Ja, so sieht's aus. Und naja, dementsprechend, und dann, da war ich aber dann tatsächlich in einer Drei-Mann-Band.
Okay.
Das war meine erste Drei-Mann-Band und da, natürlich, die Gitarre war da auch vergeben. Und dann das Schicksal von so vielen Leuten da draußen, du kannst das ahnen. Du redest von 7 und 8 Seiten. Bei mir wurden es dann 4 Seiten. Ich wurde dann Bassist, ob ich wollte oder nicht. Hatte ich in der letzten Folge auch wieder erklärt, werde ich bestimmt noch öfters erwähnen, das Blatt, die A bis Z in Bremen, ein Printmagazin oder beziehungsweise eine Printzeitung, Schwarz-Weiß-Zeitung, Kleinanzeigen. Mhm. So, gebraucht, verkauft, Hehlerware hin und her schieben. Und da inserierte ein Typ so, ey, hier, geiler, nahezu neuwertiger Bass zu verkaufen mit passendem PV, TKO oder was weiß ich, wie die Teile hießen, so ein 15 Zoll Speaker. War eigentlich ziemlich geil, das Ding. Habe ich später an den Vater von dem Typen, der das Drumset gekriegt hat, für dessen Coverband wieder zurückverkauft. Der hat das als Keyboard-Amp. Gibt es was Uncooleres als ein Keyboard-Amp?
Nein.
Auf keinen Fall. Zurückverkauft. So. Also Heavy Metal Payback. Also, und dieser Bass habe ich Jahre später rausgefunden. Ich wusste natürlich nichts über Bässe. Ich brauchte einen Bass. Also wenn ich in dieser Band bleiben wollte, musste ich agieren, ich musste handeln, ich musste schnell handeln und das hieß, du wirst Bassist. Hm. Musste ich bekannterweise nicht viel für nachdenken, sondern bin einfach Bassist geworden, indem ich behauptet habe, ich bin Bassist. Konnte ihn aber auch nicht spielen. Und bin dann los, hab diesen Typen mit meinem Vater, bin hingefahren, hab diesen Bass gekauft und fürchterliches Instrument. Alter Vater, fürchterliches Instrument. Habe ich erst Jahre später, er meinte, ey, das ist die und die Marke. Ich hatte mich damals schon gewundert, warum steht da gar kein Markenname auf der Kopfplatte? So, Ja.
Wurde es wieder übers Ohr gehauen.
Total hässlich, auch so 90er-Jahre-schick, so ganz kleiner Korpus, so Richtung Warwick, aber total geschmacklos. Wo ich nicht sagen möchte, dass Warwick jetzt mein Lieblingsstyle ist, aber sehr hässlich. Ich zeige ihn dir nachher, dann kannst du ihn mal in die Hand nehmen, dann weißt du wirklich, was Trauer bedeutet.
Sollten wir auf jeden Fall auch ein Foto von...
Ja, weil der sieht jetzt nämlich auch richtig geil aus, weil in meinen späteren Punk-Jahren habe ich dann entschieden, dass der noch viel besser aussehen würde, wenn ich mit dem Luftgewehr von meinem Opa da Löcher, so Einschusslöcher reinschieße. Und hab das ganze
Weapon of choice.
Weapon of fucking choice. Und dann habe ich das ganze Ding mit Luftgewehrkugeln durchsiebt, damit das mehr Bodycount-Style kriegt, das Teil. Und da, die Einschusslöcher sind da tatsächlich heute noch drin.
Oh Mann, das der Bremer Bodycount-Style
mit der Bremer Luftgewehr, ey. Auf jeden Fall. So, die scharfen Knarren kamen natürlich erst später. Und ja, das ist das Ding. Und dann bin ich Bassist geworden. Und aber was interessant ist, ich habe der wusste schon, dass er gerade einen 13-Jährigen übers Ohr haut, so der Typ damals. Und dann hat er in seinem Großmut dann mir noch zwei Songbooks dazugegeben von Metallica. Ich glaube, Ride the Lightning und maybe Master of Puppets. Ich weiß es nicht mehr genau, aber du kannst dich noch erinnern, wo Tabulatur früher abgedruckt war, ne?
Ja, ja.
So Prä-Internet, wie man dann gelernt hat, wie die Stars spielen, habe ich nie hingekriegt. Nie geschafft. So. Also die Songbücher habe ich aber bis heute noch. Vielleicht sind sie sogar Geld wert, ich weiß es nicht. Und ja, das war mein erster Bass. Gar nicht mal so glorreich. Aber dann bin ich wirklich komplett Bassist geworden. Mich total drin verloren. Und genau wie als ich mein erstes Pro-Skateboard gekriegt habe, mein erstes Profi-Deck, so, weil ich bin wirklich früher nur geskatet. Bam, 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 gib ihm. Und dann kam der Bass. Dann gab es nichts anderes mehr. Wirklich, es gibt Bilder von mir, wie ich mit dem Bass im Bett lieg als 13-Jähriger und so wirklich nur Bass gespielt.
Ja.
Man möge jetzt denken, ich bin ja ein Wahnsinns-Bassist geworden, bin ich aber nicht. So, aber trotzdem habe ich diesen Bass sehr, sehr viel in der Hand gehabt, viel damit gepost und gespielt. So, und wir haben ein Soundbeispiel dabei von meiner ersten Band mit dem ersten Bass, mit dem ich auch direkt mal wieder übers Ohr gehauen wurde. Ziemlich metalmäßig, möchte ich auch gleich drauf hinweisen, also haltet euch lieber fest. Ahn mal das Gitarrensolo,
Alter. Oh, Alter, ey. Ja.
Aber das ist der Bass.
Ja, ja.
Und hier, witzige Geschichte dazu. Buzzy konnte, mein bester Freund, der die Gitarre, dieses kranke Gitarrensolo gerade angeboten hat, hast gehört, ne? Also,
ja, ich gehe lieber schnell nochmal üben, ey.
So, wir haben damals im Gartenhaus vom besagten Schlagzeuger geprobt und das war, weiß ich noch, das war Februar und das waren wirklich ungelogen minus 12 Grad oder so und es gab keine Heizung da drin.
Alter.
Und er konnte das nicht spielen, weil die Flossen so eingefroren waren. So, ne? Und deswegen klingt das, wie es ist. Aber selbst wären wir auf den Bahamas gewesen und es wäre warm gewesen, wäre es wahrscheinlich nicht.
3% besser.
3-4% wäre es besser gewesen. Das war mein erster Bass. So, und dann habe ich auch ganz, 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 ganz lange kein anderes Saiteninstrument gehabt. Und dann, anstatt mir eine E-Gitarre zu kaufen, weil ich, das habe ich auch schon öfters erwähnt, einfach keine Mitmusiker gefunden habe, habe ich gedacht, so, ey, ich werde jetzt ein Blödelbade. Ich werde Alleinunterhalter.
Oh.
Ich werde Alleinunterhalter und habe mir dann natürlich, weil ich zu der Zeit dann halt auch irgendwie in meinem bekifften Kopf nur Otto Walkes Platten, also die frühen 70er-Jahre-Werke, ne, gehört habe, jeder weiß, das ist, der Wahnsinn hat Methode. Da Deutschland und Humor hatte in den 70er-Jahren einen Namen, das war Otto Walkes und die Platten habe ich natürlich hoch und runter gehört und habe ich gedacht, ey, der hat eine Akustikgitarre, so eine kaufe ich mir auch, werde ich bestimmt genauso witzig.
Otto Walkes, nach der Demo ging es bergab.
Ja. Auf jeden Fall. Und genau so war es. Und dann habe ich mir eine Akustikgitarre gekauft und habe damit Lieder gespielt, die klangen in etwa so.
Man strebt im Leben nach Perfektion. Und was kriegt man? Eine Erektion. Wenn mich fremde Leute sehen, hab ich sofort meine Schild. Ich
und dann mein Lied. Du hast auch nichts ausgelassen, ne?
Massiv, extrem pubertärer Humor, wie du hörst.
Ja.
Wenn ihr sagt, ja, das kann auch der Geld, der Fressdruck, Dr. Schwanz, kommst du dir
nach? Ja, also du siehst, also ich bin zum Lachen nicht in den Keller gegangen, sondern ja. Ich bin gleich unten geblieben.
Ja.
So, und wie gesagt, also dann habe ich ziemlich viele Jahre lang nur auf der Akustikgitarre so rumgedroschen und versucht, lustig zu sein. Es hat dann mäßig geklappt. Und dann habe ich mir irgendwann eine E-Gitarre geliehen. Von auch eine Squire mit zwei Humbuckern drin, was natürlich mir Tür und Tor geöffnet hat, um endlich richtig verzerrte Mucke zu spielen, verzerrte Gitarren, weil mit der Squire von meinem Kumpel, da waren so Single-Coils drin, das klang, der hatte so ein Crate, Combo.
Ja.
Das haben wir in einer anderen Folge gehört, bei den Metal Cops und bei den legendären Dreckspistols. So, kranker Gitarrensound, aber mehr Feedback als Sound die ganze Zeit. Und mit den Humbuckern ging es dann schon so ein bisschen besser. Habe ich mir geliehen, ist so ein bisschen mein Style. Und da möchte ich mich nochmal bei allen Freunden und Bekannten und Familienmitgliedern entschuldigen. Ich bin so ein Typ, ich leih mir Sachen aus und gebe sie nie zurück. Also leiht mir nichts, ich sag's euch direkt. So.
Gut zu wissen.
Ja, leih mir besser nichts. Und jetzt kommt, ich wohne mittlerweile in den USA, genau wie du. Die Gitarre, die ich mir 1999 ausgeliehen habe, steht jetzt in dem anderen Zimmer. Ist kein Scherz. Ich stehe da immer noch. Und meine erste Gitarre, obwohl ich da schon ewig lange in Bands gespielt habe, habe ich mir tatsächlich erst mit 22 gekauft. Eine Gibson Melody Maker in TV Yellow für 450 Euro oder so, 2004. Das war meine erste Gitarre. Und dann ging's los. Wann kam dein nächstes Instrument? Oder wie lange hast du auf der Siebenseiter rumgeritten?
Auf der Siebenseiter rumgeritten habe ich vielleicht so 5 Jahre, würde ich sagen.
Alter.
Schon, ja. Ich habe, ja, doch, 5 Jahre, vielleicht 4, 5 Jahre. Und danach meine erste, also die war nicht wahnsinnig gut, muss man dazu sagen. Ne? Die hatte so ein Fender-Style-Tremolo drauf, so, was natürlich für Metal eigentlich nicht so der Oberbringer
ist. Keine kranken Dive-Bombs, ne? Einmal runterdrücken, ja, alles verstimmt.
Ja, so ungefähr, ja. Und dann war meine nächste solide Gitarre. Ich war nämlich zu der Zeit total so auf so einem Gibson-Film irgendwie. Gibson SG war meine Lieblingsgitarre, konnte ich mir nicht
leisten. Zu Recht auch.
Ja, geiles Teil halt so, ne? Und ja, Gibson SG konnte ich mir nicht leisten, also habe ich mir eine LTD Viper von ESP geholt. Viper 400 war, glaube ich, hat damals so 600 Euro gekostet. 2004 wird es gewesen sein oder 2000, vielleicht Anfang 2005. Und das war so meine erste richtig solide Gitarre. So in Gitarrenladen gegangen, zig Sachen angespielt, auch wieder Ibanez-Klampfen. Nichts war so geil wie die Viper irgendwie. Die hat sich halt echt, die hast du halt so vom Haken genommen und die war cool.
Wie hast du das Ding bezahlt?
Erinnere ich mich nicht mehr. Kann ich dir einfach nicht mehr sagen, ey, was. Ach doch, Ausbildung. Ich glaube, eine Ausbildung habe ich. Nee.
Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Dürfen wir das verraten, Simon?
Ja, also ich habe sie nicht beendet, aber wir verraten einfach, dass ich eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel angefangen habe.
Abgebrochen, klingt noch besser.
Angefangen, ja.
Ja,
ja, hat nicht lange gehalten irgendwie, ey. Und ja. Genau, in der Zeit habe ich mir...
Thema Tremolo natürlich ganz geil. Ich hatte noch eine andere Wahl, bevor ich mir die rote Strat, die Squire Strat von meinem Kumpel Wayne ausgeliehen habe, habe ich mir parallel immer noch von meinem besten Freund Buzzy, der hatte nämlich nach dieser schwarzen Strat, die wir irgendwann zerkloppt hatten auf der Bühne, weil wir dachten, wir sind die absoluten Kings und erst hinterher festgestellt haben, ja, ist ja ein bisschen doof, jetzt haben wir nämlich keine Gitarre mehr und dann war die Band auch erstmal ein halbes Jahr on Pause, so. Und dann hat er nämlich richtig hardcore gespart und hat bei seinem Onkel ganz viel gearbeitet. Das ist eine ziemlich geile Geschichte. Sein Onkel hatte einen Scherzartikelladen. Kein Witz. Und er hat dann, glaube ich, irgendwie 1 oder 2 Jahre lang im Scherzartikellager gearbeitet und hat da so witzige Luftballons aufgeblasen. Und das ist wirklich wahr. Ey,
das Scherzartikellager.
Und in dem Scherzartikellager habe ich 1997 auch gearbeitet, um mir meinen zweiten Bass zu kaufen. So, einen Monster-Killer-Bass für 299 D-Mark der heute wahrscheinlich nicht mehr existenten Marke Cherie.
Cherie,
oh, ja, Cherie. So, genau. Und ein fürchterliches Stück Holz. Man konnte kaum drauf spielen mit meinen schlanken Geigenfingern. Wirklich fürchterlich, fürchterlich. Ich bin ja eher ein dünner Typ, Typ Leptosom oder wie man das nennt, so auf jeden Fall. Also man konnte das Teil eigentlich überhaupt nicht spielen, aber es sah geil aus, so fürchterlich, so Sunburst oder so. Das würde ich mir im Leben nicht mehr kaufen heute. Hässlich wie die Nacht. Aber damals fand ich es halt ganz cool. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat sich denn von seinem Scherzartikelgeld eine Made in Mexico, aber zumindest eine richtige Fender.
Ja.
Und zwar das Richie Sambora Signature Modell. Ja, ja, ja. Mit 2 Single Coils und ein Humbucker an der Brücke. Und halt auch ein Floyd Rose. Das Problem ist, Floyd Rose haben wir nicht kapiert. Wir haben es einfach nicht kapiert, wie man Saiten wechselt, was man damit machen kann. Und bis heute ist, also ich glaube, ich hasse wenige Dinge auf der ganzen Welt so sehr wie Floyd Rose Systeme. Hast du an deinen Klampfen Floyd Rose Systeme, Simon?
Ich hatte zwischendurch einige. Ich habe die immer blocken lassen. Ich habe da immer so einen Holzblock hinten reinbauen lassen.
Ja, das haben wir dann auch irgendwann gemacht.
Ja, weil das Seitenwechseln ist ja wirklich der Oberhass irgendwie.
Wie in das Herz eines Vampires, den Holzflock direkt gerade reintreiben.
Ja. Jede Seite, jede Seite. Ja, und dann überleg mal, dann hast du 7 Seiten und ein Tremolo. Was denn dann? Ja, da willst du dich nur noch erhängen eigentlich.
Ja.
Mit den alten Seiten direkt erhängen.
Hang himself on a guitar string.
Genau so, ey. Ja, nee, hatte ich tatsächlich, aber habe ich immer blocken lassen und War trotzdem nervig, weil man ja immer hier die Bälle hinten abschneiden muss von den Seiten. Ne?
Stimmt, Alter, die musste man da so reinschrauben hin oder
genau.
Mit dem scheiß Imbus. Und natürlich hatte das ganze Haus, der Vater hatte einen Imbusschlüssel, den hat man natürlich direkt nach 4 Minuten verloren.
Ja, normal.
Und dann war man aufgeschmissen.
Ja.
Aber es war eh damals ziemlich normal, seine Gitarrenseiten entweder direkt zu zerkloppen, zu zerreißen oder sie auch gerne mal 2 Jahre zu spielen. Mit so einem schönen Fettfilm drauf.
Ja.
So herrlich, einfach fantastisch.
Wunderschön, ja.
Viele Gitarrensounds von damals könnte ich heute ohne den Dreck an den Dingern gar nicht mehr reproduzieren. Es wäre unmöglich. Das ist der Signature-Sound. Einfach dreckige Wichsgriffe von erlebnisorientierten Jugendlichen.
Aus dem Scherzartikellager.
So.
Ja.
Und wie gesagt, so, damit habe ich auch sehr lange gespielt. Gab es auch noch ein großes Drama drum, weil wir haben Nirvana gehört damals und meinten auch ganz heftig abgehen zu müssen, haben im Kinderzimmer rumrandaliert und dann hat der Schlagzeuger, der natürlich nicht zu verlieren hatte, weil er ein geiles Ludwig-Set hatte, wie gesagt, wegen dem Typen ich Basser werden musste, hat die Gitarre genommen und hat so getan, als würde die auf dem Boden zerkloppen und hat dann aber leider nicht gut so getan, sondern leider das Ding irgendwie auf das Bettgestell geschlagen und ist erstmal so richtig, nicht so ein Lacksplitter, so ein richtig fettes Stück Holz aus dem Korpus rausgebrochen. So. Ja, da gab es auch tierisch Ärger. Nicht so richtig geil. Und dann hatte ich die Melody Maker und dann die nächste E-Gitarre, weiß ich gar nicht, wann ich die gekauft habe. Das muss bestimmt 10 Jahre später gewesen sein oder so.
Wow.
Ja, und dann ging's los, Alter. Nee, Blödsinn. 5 Jahre später, 2009, von der Stange, eine nagelneue, meine Oma ist gestorben, habe ich Geld geerbt und hab eine nagelneue, auch im Laden, einfach eine nagelneue mit Koffer, eine Gibson weiße Flying Wee.
Geil.
Ja, und wir haben ja schon über die Viper gesprochen und so. Mhm. Wie war das für dich? War das so du fandst die Pickups, die da drin waren, die EMGs wahrscheinlich geil, ne?
Ja, ich sag mal so, ich mag grundsätzlich passive Pickups mehr. Es hat aber noch eine ganze Weile gedauert, bis ich auf die Idee gekommen bin, überhaupt Pickups zu wechseln. So, ne? Also die Viper kam mit EMGs und für Metal war das okay, ne? Und hat sich brutal und aggressiv angehört. Und da ich eh immer nur brutale Verzerrungen gespielt habe, war das einfach adäquat so, ja. Und deswegen, die EMGs das habe ich so angenommen. Ich habe eh lange. Es hat lange gedauert, bis ich auf den Trichter gekommen bin, mit solchen Sachen rumzuexperimentieren. Normalerweise habe ich Gitarren gekauft und die von der Stange so gespielt, wie sie waren, erstmal. Und es hat sich dann von einem Jahr aufs nächste komplett geändert. Dann habe ich alles modifiziert.
Bei mir auch bis heute so. Also nicht kein einziges Instrument, das ich habe, ist Stock, außer die Melody Maker von 2004. Alles andere. Oh, Alter, und die Melody Maker habe ich echt richtig, richtig scheiße customized, Alter, muss man sagen. Ich habe damals in so einem Computerladen im Lager gearbeitet und da war das so Case-Modding für die ganzen Computer-Nerds. Ich war da nicht so bei, so, aber da konnte man sich so für die Ventilatoren oder wie das heißt, konnte man sich so Totenkopf-Grills und so kaufen. So. Und,
cool.
Und das habe ich unter das Pickguard oder unter die Saiten geschraubt. So, das da kannst du ja auch nachher angucken. Hässlich wie die Nacht, so. Und mit der Gitarre habe ich ein ganz tolles Erlebnis gehabt. Da habe ich mir auch von AKG, glaube ich, damals ein sehr, sehr günstiges Wireless-System gekauft. Ja, und war dann vielleicht ein bisschen großmäulig auf der Bühne. Und ich bin ein Poser. Die Leute wissen es, ich bin ein Poser. Ich kann besser posen, als ich spielen kann. Bin ich auch stolz drauf. Und ich hatte mir wirklich diese Windmühle angeeignet. Ich konnte wirklich mit dem Sender, weißt du, dass du die Gitarre einmal so 360 Grad um dich herumschmeißt, weißt du, mit dem Gurt. Ja, habe ich dann einen Abend gemacht bei dem größten Konzert, was wir bis dato gespielt haben. Da waren 1000 Leute, so ein Festival. Also so ein,
mit welcher Band war das?
Das war mit so einer lokalen Punkband damals, wo ich ausgeholfen hatte an der Gitarre aus Bremen. Die Mimis hießen die.
Ja.
Deutschpunk, Funpunk, Karneval und Lachen wurde da groß geschrieben. Und
passt der dann?
Passte dann für eine relativ kurze Zeit, passte das. Und da habe ich die besagte Windmühle auf der Bühne gemacht und natürlich rotzbesoffen. So, da ging das schon los, dass ich also sehr, sehr viel schon vor den Konzerten getrunken habe. Und ich setz an, schmeiß das Ding. Und kein Witz, die Gitarre, der Gurt ploppt auf und wirklich, ich konnte von der Bühne sehen, wie die Gitarre über die ganze Bühne an der kompletten Band vorbei in den offenen Backstage reinsegelt. Voll Totalschaden und jetzt kommt's und der Sender, also das Beltpack, ins Publikum geflogen, hat mir keiner wiedergegeben. Also, und das war so scheiße, also man sagt ja, ey, so scheiße ist schon wieder cool, das war so scheiße, dass es nur noch Trauer war. Es hat auch, also in meinem Leben zu Recht nie wieder so ausgelacht worden. außer vielleicht meine Fake-Schlangenleder-Cowboy-Stiefel, die mein Vater mir zum Abi geschenkt hat. So, die,
auch geil.
Ja, da
gab es sicherlich auch ein paar Lacher.
Da hat der eine oder andere auch gelacht. Habe ich überhaupt nicht verstanden, wieso. Aber das ist tatsächlich auch genau so gewesen. Und das war die Melody Maker. Und dann kam die Flying V. Und bei der Flying V, da waren da habe ich dann von irgendeinem Kumpel erfahren, so, ey, pass auf, so diese, es gibt in Kalifornien einen sehr alten Mann, irgendwie deutschstämmige Wurzeln oder sonst was, Bill Lawrence, der wickelt die relativ
günstig. Ja, Bill Lawrence sagt mir was.
Ja, ja, habe ich in all meinen Gitarren, bestimmt in 10 verschiedenen Gitarren, habe ich meine immer den 500 XL drin. Hat der Dimebag Darrell damals berühmt gemacht, bevor er sein eigenes Signature-Modell bei
Dean.
Ja, nee, die Gitarre
von Ach so, Dean, Pickup.
Simo Duncan, glaube ich. So.
Ja, ja, genau.
Und da habe ich die reingebaut und die sahen auch geil aus. Das waren diese Twin Blades mit in Weiß, die passten natürlich extrem gut zur ganzen Optik der Gitarre und haben die halt so ein bisschen aufgewertet. Ich mochte die Humbucker damals nicht. Damit kommen die Gitarren, glaube ich, immer noch. Die Stangen, Flying V's und Explorers kommen immer noch mit diesen 498ern oder wie die heißen. Ich weiß nicht genau, wie die heißen von Gibson. So. War nicht mein Ding. Und seitdem in alle diese Bill Lawrence reingebaut. Der Typ ist gestorben vor einigen Jahren, sind deutlich teurer geworden, die Teile. Ich habe vor einem Jahr oder so nochmal ein Set bestellt. Keine Ahnung, was die geritten haben. Das ist gleich mal irgendwie, was weiß ich, $40 pro Pickup kosten die jetzt mehr oder so, keine Ahnung. Ja. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Es gibt ja Bill Lawrence Original und Bill Lawrence USA und beide Lager liegen sich verfeindet gegenüber am Schützengraben. Ich habe beide und ich finde beide fantastische Pickups. So.
Okay.
Ja. Und jetzt, wo ich darüber rede, ich habe mir 2 Jahre später meine erste nächste Gitarre nach der Melody Maker gekauft, die ich auch massiv modifiziert habe. Und zwar eine Tele Special oder sowas, auch von Squier. Ich bin großer Squier-Freund. Ich habe auch viele, viele sehr, sehr geile früh 80er Jahre JV, also Made in Japan, Japan Vintage Squires habe ich und Bullets, nicht Bullets, sondern, komme ich gerade nicht drauf, fuck, nee, keine Bullets, egal, Squires, Japan Vintage gekauft. Und das Ding kostete damals 215 €, super günstig. Und da habe ich halt auch total Glück gehabt bei eBay, habe ich da waren 2 P90er drin, ich bin großer P90er-Freund, in der Melody Maker ist übrigens auch ein P90er. Da habe ich tatsächlich ein Bill Lawrence USA, ein 500er XL in P90-Format gefunden und konnte den an die Brücke bauen. Und mit der Gitarre habe ich tatsächlich die erste Manta-Platte, die Death by Burning, eingespielt. Es gab noch keine Baritone, das war bevor ich mich mit ESP zusammengetan habe und dann ja auch genau wie du, die Baritone-Viper.
Meine war keine Bariton-Viper.
Okay, aber für mich gab es dann halt auch irgendwann die Viper so, weil das die einzige erschwingliche
Bariton-Sechsseiter war.
Exactly so. Und dann kam ich dann irgendwann ja halt auch genau wie du mit ESP in Kontakt und das eine Wort gab das andere und die eine Hand gab die Gitarre und so weiter und so fort. Und das war meine erste modifizierte Gitarre, ganz genau. Und dann in den Hals P90er habe ich dann leider nicht genug Leute, David Barfuß, ich glaube, ich heißt der Kollege, der wickelt handgemachte Pickups in Deutschland, fantastisch. Und die habe ich an den Hals gebaut und ist bis heute vielleicht meine Lieblingsgitarre.
Interessant, der Werdegang mit den Pickups, das war bei mir so ein bisschen ähnlich. Ich habe erst immer, wie gesagt, so Stock-Pickups gekauft, Stock-Gitarren, die Gitarren immer so im Zustand, ne, im Basiszustand gespielt irgendwie. Und ich habe dann ein paar Jahre lang, war ich Ibanez-Endorser, ja, mit War from a Harlot's Mouth. Ich und unser Bassist und später auch unser zweiter Gitarrist waren Ibanez-Endorser und da erinnere ich mich noch, wo wir das erste Mal eingeladen worden sind zu denen in Vertrieb bei Nürnberg irgendwo. Mir hat eigentlich damals
nicht. Wir sitzen immer irgendwo in Bayern. Das Geld wächst dort von den Bäumen.
Ja, auf jeden Fall.
Erstaunt der natürlich der Berliner Bauklötze.
Ja, auf jeden Fall. Die Asse aus Berlin kommt da angerasselt und wundert sich erstmal, ey. Ja, nee, das war, hat mir eigentlich gar nichts von Ibanez gefallen, außer einer Gitarre. Die hatten so eine Gitarre in so einem Holzfinish irgendwie, ne, so Esche. Ja, da schlägst du schon die Hände über dem Kopf zusammen. Egal. mir gefiel nur die eine Gitarre, aber die haben uns halt kontaktiert, so als Band, ne, und meinten so, ja, wir wären interessiert hier.
Gibt es heute sowas noch, wenn man nicht Rockstar ist? Gibt es kaum noch, oder?
Keine Ahnung. Das war halt, die hatten gerade einen neuen Artist, Rap-Typen, so, ne? Stefan Killermann, schöne Grüße, super Typ.
Peace out.
Genau, ey. Und der, genau, der hat uns kontaktiert irgendwie und dann sind wir da, wurden wir eingeladen und sind da hin und die haben vorher gefragt, welche Gitarren wollt ihr anspielen? Da habe ich halt zwei Gitarren genannt, so, ja, eine, die ich unbedingt geil fand und eine, die ich nicht so geil fand.
Was war das für eine Strategie? Kannst du das kurz erläutern?
Ja, na, die nächstbeste, sagen wir es mal so. Okay, ja. Mir hat einfach damals nicht so super viel aus deren Programm gefallen. Und dann sind wir da halt hin, angeritten so und dann standen beide Gitarren zwar da, aber eine in Pink. Die ich eigentlich haben wollte, in so einem Holzfinder, stand in Pink da, ging schon mal gar nicht klar. Und die anderen so im Sparkle, so im Glitterlack irgendwie, ne? Und
herrlich.
Da meinte ich so, ja, nee.
Du altes Party-Animal.
Ja, genau, ey. Das war einfach so ein No-Go für mich. Und dann meinte ich halt so zum Stefan, ey, pass auf, hol mal die richtige raus. Und dann hat er so angefangen rumzudrucken. Er meinte so, ja, naja, morgen kommt hier ein ziemlich großer Endorser an, so, und der wollte die anspielen, die Gitarre. Und wir haben nur noch eine. Und dann meinte ich so, ja, pass auf, ich bin nur wegen.
Kannst auch einen aufs Maul haben.
Ja, genau, wir können auch gerne vor die Tür gehen. Ja. Ja, meinte ich so zu ihm so, ey, pass auf, ich bin wegen der einen Gitarre hier, so, die will ich, lasse mich wenigstens anspielen.
Oder bei die Fische, zeig genau her so. Den Lachs.
Genau, so, ich will sie wenigstens anspielen. Dann holt er sie raus, ich sag so, ja, die will ich haben. Und dann hat er, ne,
Überraschung.
Ja, Schocker so, ne? Und dann meint er, ja, okay, dann müssen wir die halt hier morgen irgendwie rausschmuggeln. Und dann haben wir die heimlich zum Setup gegeben und sind dann am nächsten Tag mussten wir irgendwie um diesen anderen Endorser, warum sage ich jetzt nicht einfach 10-12 Jahre später, von Samsas Traum. Keine Ahnung, Gitarrist von Samsas Traum, weiß nicht mehr, was die für Mucke, klingt wie Gothic, aber ich kann es nicht sagen. Ja.
Kenne ich auch nicht, kein Disrespect, aber nee. Klärt uns auf, was ist Samsas Traum und ist es ein Problem, dass sie die Gitarre nicht gekriegt haben, sondern dass sie jetzt in den gierigen Händen von Simon gelandet ist?
Ja, die haben wir dann da rausgeschmuggelt, sozusagen, ne? schön heimlich rausgeholt. So, ne? Aber ja, die Pickups in der Gitarre klangen zum Beispiel nicht geil und ich habe die Gitarre halt einfach trotzdem noch 2 Jahre so gespielt, wie sie war und nicht drüber nachgedacht irgendwie, dass man auch einfach mal die Tonabnehmer wechseln könnte. So. Das habe ich einfach vorher nicht so richtig. Ich habe immer die Gitarren so gespielt, wie sie irgendwie aus dem Laden kamen oder dann von
Ibanez. Wie lange hast du das Ding gespielt insgesamt? Also wie lange warst du bei Ibanez?
Bei Ibanez war ich von 2008 bis 2000, einschließlich 2014. Und
eine ganze lange Zeit.
Das war eine lange Zeit, ja, 6 Jahre. Und 2010 hat sich das dann, habe ich so eine billige, erstmal habe ich meine erste 8-Seiter 2010 mir von Ibanez geholt, so eine billige RG8.
Die Gier kennt keine Grenzen. Richtig, mehr Seiten, genau. Mehr Seiten, mehr ist
immer mehr. Immer mehr, genau.
Ja, weniger ist mehr, der ganze Satz ist nämlich schon in sich falsch, denn mehr ist mehr und nicht weniger. Absolut, ist mehr. Ja,
verstehe überhaupt nicht, wer kommt auf so eine Scheiße, ne? Ja, ja, RG A8 hieß das Ding und ich fand das halt so potestisch, das war halt so glanzschwarz und total beschissene Tonabnehmer drin, so Ibanez Eigenfabrikat, ja, völlig nutzlos auf jeden Fall. Dann habe ich die direkt zu einem Gitarrenbauer in Berlin gebracht, Alexander Markusch. Und der
auch hier Peace Out, oder?
Auf jeden Fall, super Typ.
Ja, sehr
gut. Einer der besten Typen
Menschen
überhaupt.
Menschen auch.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, 100%. Ohne Witz. Ja, jedenfalls zu ihm gebracht und er hat mir dann direkt einen komplett neuen Korpus gebaut und alles. Und dann musste ich mir für die Gitarre einen neuen Pickup aussuchen. So.
Also er hat dir für diese Gitarre einen neuen Korpus gebaut und ja. Du hast neue Pickups genommen.
Genau.
Was ist von dieser Gitarre übrig geblieben?
Der Hals. Oh. Nur der Hals ist übrig geblieben. Und das war, ne, das ist natürlich eine große Eskalation von Gitarren.
Ein Hamburger bitte, ohne Fleisch, ohne Ketchup und ohne Brötchen.
Und dann alles nachkaufen und selbst reinlegen.
So sieht's aus.
Genau so, ja. Ja, da ist nicht viel von übrig geblieben. So. Das war so der drastische Schritt von Gitarren immer nur so zu spielen, wie man so aus dem Laden kriegt und dann alles zu verändern. So, ne? Und,
ein Picky Eater sozusagen.
Absolut, ja. Er ist vom Allesfresser zum Picky Eater geworden.
Krank.
Mit einer Gitarre.
Und dann hörte das 2014 auf?
Ja, und aber ja, bis dahin habe ich, also ich habe mir ganz, relativ viele Ibanez-Klampfen rausgelassen. Das war nämlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir überhaupt Gitarren leisten konnte.
War das ein Full-Endorsement? Hast du die für lau gekriegt?
Ab und an gab es mal eine Gitarre für lau, meistens so ja, so Hälfte. Die haben dann so die Hälfte vom
was ja immer, also
ja,
Real Talk so ist ja immer noch extrem großzügig.
Absolut, darf
man
ja
nicht vergessen.
Ja.
So, ne?
Voll,
also
ja.
Wie gesagt, wenn man jetzt nicht gerade ein Weltstar ist, ist das natürlich gerade für hart tourende Bands, ja, in der du dich befindest und ich mich auch, sind solche Deals natürlich spitze. So.
Und davor hatte ich halt eine Gitarre, die Viper, und ich hatte auf unserer ersten Tour mit War from a Heartless Mouth nicht mal mein eigenes Stimmgerät. Ich hatte einfach keine Kohle, Alter. Ich bin immer zu meinem anderen Gitarristen vor der Show und habe gestimmt.
Und wieder treibst du mir mit deinen besagten Worten die Tränen in die Augen.
Ja, naja, so ist das halt, ey.
Ne? Nicht mal Kohle, wir hatten ja nichts damals. Das ist auch so ein bisschen der DDR-Bürger in dir, ne? No disrespect, aber das ist, wir hatten ja nichts.
Ja, das,
wir hatten ja nicht mal Stimmgeräte.
Nicht mal Stimmgeräte, wir mussten nach Stimmgeräten anstehen im,
im Konsum.
Im Intershop.
Ja, genau. So.
Muss man nach Stimmgeräten anstehen, ja. bin ich einfach nicht schnell genug rangekommen, ey. Nee, das war halt, ne? Und dann ging das halt von nur eine Gitarre und kein eigenes Stimmgerät zum Ibanez-Endorsement. So. Und das war natürlich ein riesen Schritt für mich. So. Und dann habe ich auch darüber dann angefangen, mich mehr mit Gitarren auseinanderzusetzen, einfach weil ich mir mehr leisten konnte. So. Und dann habe ich angefangen, Gitarren auch zu modifizieren. Und dann habe ich mir 2010 auch.
Und auch alte Gitarren aus dem Auto, aus dem fahrenden Limousinenfenster an Kinder rausgeschmissen,
absolut,
zum Beispiel.
Ja. So, ne? So wie man das halt macht als richtiger Rockstar.
So sieht's aus.
Ja. Ja.
In, tonnenweise. In zitternde, bettelnde Kinderhände Gitarren gegeben.
Ja. Ich weiß, ich glaube, wir sollten hier. Ich glaube, wir kriegen die Kurve hier nicht mehr. Ey.
Okay. Ja, und dann war ESP wieder King im Ring.
Nee, noch nicht ganz, nee. Mit ESP arbeite ich erst seit letztem Jahr zusammen.
Aber was passierte zwischen 2014 und letztem Jahr?
Ich habe 3 Jahre lang mit einem amerikanischen Fabrikat Kiesel-Gitars zusammengearbeitet.
Okay.
Ja, die haben mich irgendwie als Künstler endorsed.
Ist da nicht auch der Gitarrist? Nee, das ist was anderes. Okay,
ja. Das ist so eine amerikanische Semi-Custom-Geschichte. So. Das heißt, die Formen sind vorgeschrieben und du kannst aber alles selbst gestalten. Welche Holz, ob du jetzt einen Mahagoni-Korpus und einen Ahorn-Top oder einen Esche-Korpus und einen Walnuss-Top, kannst du alles auswählen, nur die Formen.
Klingt wie vorgeben. Eine Torte, wie eine Geburtstagstorte, Walnuss-Top.
Walnuss-Top mit Mahagoni.
Marzipan-Finish und so, alles dabei. Für mich war so dieser Schritt in die Moderne, also wie gesagt, ich spiele mit Manta ESP hauptsächlich so, ja, ne, und so, und wie gesagt, haben wir gesprochen, beziehungsweise LTDs, die Bariton-Gitarren. Mhm. Und für mich fantastische Arbeitstiere, kann ich wirklich überhaupt nicht sagen. Ich tausche natürlich auch als erster Reflex immer die Tonabnehmer aus und pack die Bilons rein, weil für mich ist es undenkbar, dass ich eine Blockbatterie, weil da habe ich mich seit Kindertagen nicht verändert. Man brauchte immer für irgendwas Besseres als die Gitarre eine 9-Volt-Blockbatterie, für ein geiles Spielzeug, für ein ferngesteuertes Auto, für einen Vibrator, keine Ahnung.
Irgendwas, was man so benutzt.
Für irgendwas war der 9-Volt-Block immer wichtiger. Und dann, ich hatte nämlich, bevor ich dann irgendwie Manta, man muss ja sagen, also für mich, in meinem Verständnis, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber wenn ich an ESP und LTD denke, das ist für mich immer einen sehr modernen an. Das erste Mal habe ich solche Gitarren, oder diese Gitarren, glaube ich, Max Caballera, wie spricht man den Namen aus?
Cavalera.
Der hatte eine Signature mit der brasilianischen Flagge. Da habe ich ist diese Marke das erste Mal mir ins Auge gesprungen. Und das fand ich geil und dachte so, ey, der Typ, so riesiger Sepultura-Fan und so, das hat mich extrem geprägt, muss ich sagen. So, und das fand ich geil. So, auch dieses Ding. So, ich muss auch sagen, ich bin ein riesiger SG-Fan, ich bin einer der größten AC/DC-Fans der Welt, das ist bekannt. Aber diese Form der Viper, ich muss wirklich behaupten, dass ich diese schmissige, sportliche, diese leicht versetzten Cutaways.
Das ist wie eine schnelle SG irgendwie.
Exactly. Das ist halt wie so eine SG auf Droge. So. Das gefällt mir natürlich extrem.
Auf Speed.
Auf Speed, Alter. Und das gefällt mir natürlich extrem gut so. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Und bin froh, dass der Kontakt dann zustande kam. Und das, wie gesagt, und die Dinger spiele ich halt. Das sind für mich Arbeitstiere. Ich muss aber auch sagen, ich mache aus meinen Gitarren, ich glaube, ich habe nicht so ein erotisches Verhältnis zu ihnen, wie du das vielleicht hast. So, ich bin, für mich sind das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Instrumente, und wenn dann Schramme, Kratzer ist, mir alles voll egal.
Das stört mich ehrlich gesagt auch nicht. Okay. Ich bin da nicht so, komischerweise haue ich da selten Schrammen rein, das passiert echt selten, aber.
Du bist der Gentle Giant.
Anscheinend, ja. Aber ich, keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht, ich mache mir da nicht in die Hose, wenn da mal ein Kratzer reinkommt. So.
Weil bevor ich von diesen LTD-ESP-Gitarren erfahren habe oder bevor die selber in mein Leben getreten sind, so, es war eigentlich ganz einfach. Ich brauchte eine Bariton, das war ganz klar, und ich kannte mich damals nicht aus. Und die einzige Bariton, die ich kannte, waren diese extrem old school Gool, dann Elektro-Gitarren, weißt
ja,
du?
Ja.
Von denen ich auch eine habe, die ich gerne im Studio noch benutze. Witzigerweise auch auf dem Metallica Black Album.
Ja.
Oft zu hören, wissen viele Leute nicht. Sehr, sehr viel gespielt
über
einen Roland Jazz Chorus oft, ja. Soweit ich weiß. Die Doppelgitarren, diesen riesigen, es ist ein bekannter Trick, damit die Gitarren zu doppeln, um halt einfach noch mehr Wucht zu geben. Und das Problem, die Dinger blieben halt überhaupt nicht in Tune. Kein Stück. Und die hatten diese Old-Fashioned Lipstick-Pickups, die ich auch von der Optik total geil finde, aber kommt halt fast nichts raus. Und wenn was rauskommt, du kennst mein Pedalboard, du kennst mein Amp-Setup, so, es ist wirklich, ich finde Feedback ja geil, aber es gibt Grenzen, so, ne? Und das war wirklich nicht zu machen. Und da habe ich geguckt, okay, gibt es noch eine andere Bariton? Und dann habe ich von diesen Dingern erfahren, so, und habe mir so ein Teil gezogen und seitdem eigentlich auch nicht mehr was anderes gespielt für Manta.
Die Viper jetzt, ja.
Ja, ja. Mhm. Ich habe Vertikal-Gitarren, ein extrem geiler Gitarrenbauer, so aus Ostdeutschland. Der hat mir ein Custom-Made-Modell gebaut, die ich auch extrem gerne spiele. Aber die finde ich so geil, dass sie mir zu schade für die Bühne ist. Deswegen spiele ich sie nur zu Hause und im Studio oder so.
Ja.
Und darf nicht unerwähnt bleiben. Fantastische Gitarren und extrem talentierter junger Mann, der diese Gitarren baut. Und was ich sagen wollte davor, von wegen New School, Old School. Ich war halt extrem old fashioned und wie gesagt, so, ich hatte immer gute Erfahrungen und dann habe ich von einem älteren Freund erfahren, Alter, du musst dir mal die Squire-Gitarren angucken, die in den frühen 80ern in Japan gebaut wurden, diese Japan-Vintage-Modelle. Und da habe ich mir einige von gekauft über die Jahre und ich bin dann ganz lange nur auf diesen total klassischen Formen. Klingt pervers, aber ich sammle weiße Strats. Das ist für mich die schönste Gitarre. Am besten sogar mit Maple Neck. So,
ja.
So finde ich fantastisch. Wunderschön. Und da hatte ich dann ganz viele weiße Strats, hatte ich auf einmal. Und dann hatte ich eine Explorer. Dann hatte ich eine Flying Wee. Dann habe ich so die ganzen klassischen Formen irgendwie abgedeckt. So. Und habe meine ganze Bude damit zugeschissen. So immer wirklich jeden Pfennig dafür ausgegeben. Obwohl ich mir in meinen Punktagen oder in den Anfangstagen überhaupt nichts aus Instrumenten gemacht habe, sondern es für mich wirklich immer nur Mittel zum Zweck war.
Ja.
So vielleicht habe ich das auch so ein bisschen als Geldanlage gesehen. Ich weiß es nicht so. Weil ich habe zum Beispiel meine schönste und meine beste Gitarre ist eine Butterscotch Tele. Eine Japan Vintage auch, die hat sogar noch nicht mal ein Squire, sondern die hat sogar noch von 82, die hat das noch das Fender Spaghetti Logo, fünfstellige Seriennummer und so, die kostet auf jeden Fall ein bisschen Geld, so ist vielleicht meine wertvollste und seltenste Gitarre, die ich habe. Alter, das klingt total, so habe ich mich noch nie gesehen, das klingt ja, als wäre ich ein Sammler. Ich bin doch kein Simon, ich bin kein Sammler,
bist
oder?
Bist du Gitarrensammler?
Simon.
Wie viele Gitarren hast du insgesamt?
Nicht viele. 13, 14, 15 vielleicht.
Findest du nicht, dass es viel? Bei mir ist es ähnlich, zwischen 15 und 17 irgendwie. Ich finde das schon viel.
Gilt das schon als Sammler?
Würde ich sagen, ja. Ich denke,
mich als Punkerschwein beschämt das natürlich so ein bisschen.
Klar,
so, ne? Also ich benutze, deswegen gesagt, die Hälfte der Gitarre benutze ich nur, um mich zu kloppen und damit zuzuhauen und mich zu schlagen. Das relativiert das vielleicht so ein bisschen. So. Und die anderen Gitarren sind Wertanlagen. Also so ein paar Gitarren gibt es doch. Und dann mit diesem Schritt zu ESP, LTD, tatsächlich ein bisschen modern geworden. Aber ich finde, dass die halt eben auch nicht... Du hast von Kiesel-Gitarren gesprochen, von Ibanez. Ich kenne mich in diesem ganzen Segment überhaupt nicht aus und ich weiß auch nicht, was diese ganzen modernen Metal-Bands spielen. So, ich weiß es halt einfach nicht.
Ach, die spielen alles.
So, ja. Aber ich finde, dass diese Gitarre halt einfach ein extrem, wie gesagt, eine SG of Speed. Also ich meine, kann eigentlich nicht geiler sein. Also die Optik gefiel mir immer schon extrem gut. Und für so einen dürren Typ wie mich sieht die auch irgendwie ganz geil aus, so mit diesem extrem langen Hals und so.
Ist die eigentlich schwer, deine Viper?
Weiß ich nicht. Kann ich auch nicht beantworten, weil ich einfach keine andere in meinen Händen halte. Ich habe den Vergleich nicht auf der Bühne. Ich spiele nie was anderes so. Oder sehr, sehr selten. Und wie gesagt, deswegen kann ich das nicht wirklich sagen. Gewohnheitstier.
Meine Viper, meine alte, die kam mir damals immer schon auch ziemlich schwer vor. So.
Ich habe die Eclipse als Bariton habe ich auch. Ja. Die habe ich in den Anfangstagen von Manta immer als für die Fly-In-Shows gespielt, weil die deutlich leichter ist. Der Korpus ist etwas dünner, klingt fantastisch, benutze ich auch im Studio, hat nicht ganz so viel Wumms unten rum.
Ja.
So, aber die habe ich immer bei den ersten Shows, wo ich noch immer mit einem Jigbag, die Gita von die SG reingesteckt und rein ins Flugzeug und in die unterschiedlichsten Länder geflogen. Und da habe ich immer die Eclipse mitgenommen.
Bei mir hat sich das schon, das hat echt eine Weile gedauert, bis ich irgendwie Ich bin irgendwann zu so einer Ästhetik und zu einem Grundsetup bei Gitarren gekommen, was ich irgendwie brauche, um happy zu sein. So, ne? Und das kann man natürlich von verschiedensten Herstellern auch machen. Aber ich glaube, was mich wirklich dazu gebracht hat, war, Ende 2012 ist der Robert von Harpers Guitars aus Berlin bei einer Show, da haben wir mit Final Prayer zusammen im Kato, ehemaliges
Final Prayer, Berliner Hardcore-Legende,
können wir so sagen. Wir haben mit denen zusammen im Kato, im neu eröffneten Kato, das hieß dann Binu, gespielt so, und da kam der dann nach der Show auf mich zu und meinte dann so, ja, pass auf, ich bin Gitarrenbauer und so und ich habe jetzt Bock, irgendwie auch 7- und 8-Seiter zu bauen und irgendwie bist du hier so der Einzige in Berlin, der so Zeug zockt und hast du Bock, mir da so ein bisschen zu helfen und vielleicht irgendwie einen Prototypen zu entwickeln. Und dann haben wir Anfang 2013 uns irgendwie hingesetzt und dann habe ich mit dem so eine Metal-Telecaster irgendwie quasi, in so eine siebenseitige Metal-Telecaster mit dem entworfen.
Telecaster, extrem underrated, finde ich die Form. Voll. An sich fand ich als Kind wahnsinnig hässlich. Ich habe mir gedacht, wieso kauft man sich sowas? Und heute sind Telecaster mit meiner allerliebsten Lieblingsgitarren.
Ja, absolut. Ja, ist auch meine, das ist so meine, ich bin irgendwann, habe ich mich an diesem Gibson-Look so ein bisschen satt gesehen. Les Paul sowie SG finde ich heute gar nicht mehr so sexy persönlich.
Les Paul war nie mein Ding, never ever. Die Eclipse ging noch, die sah so ein bisschen anders aus.
Ja, so, die ist aber schlanker aber, so, ja.
So, ich finde, muss auch sagen, so unter uns, also no offense für euch Les Paul-Spieler da draußen, bei manchen sieht es gut aus, so. Aber ich finde, das war immer so das wandelnde Klischee. Oh, ich spiele Rockgitarre, ich bin Slash, ich hab eine Les Paul, guck mal, so macht man Rockmusik. Das war mir immer so muckermäßig.
Ja, so war das der Gitarrist bei Blazing Angels auch, mit den Lederhosen und den Schrippen dran. Der hat ja nämlich so auch eine Sunburst aus. Les Paul.
Das sind nämlich Leute, die eine Les Paul spielen, sind dieselben Leute, die übrigens ihr Handy in den Lederetui am Gürtel tragen und dazu eine Veranstaltungstechniker Multifunktionsweste tragen mit Maglite drin. Ja, so, jetzt habe ich es gesagt.
Ja, so, und damit haben wir jetzt auch unsere halbe Hörerschaft verprellt. Bis nächste Woche.
Ciao.
Ja, genau. Für mich haben es dann Fender-Formen tatsächlich, haben sie dann irgendwie mehr angetan. So. Also ich finde auch Strat, finde ich, eine klasse Strat ist wunderschön.
Wie heißt der Vogel von Marilyn Manson?
Der John Five.
Der hatte der nicht auch immer so eine Tele, so
der hatte eine
Signature-Tele?
Der hatte, genau, auch eine schöne Gitarre, ja.
So, aber auch voll aufgemotzt mit kranken Humbuckern drin und solche
Geschichten. Genau. So, ne? Ja, genau. Die sah auch so ein bisschen mehr nach Metal-Gitarre aus, so schwarz, ich glaube mit so...
So matt-schwarz waren natürlich auch, bei ESP natürlich auch sehr verbreitet, matt-schwarz.
Auf jeden,
ne?
Fall, ja.
Das ist so ein schöner matter GTI, ne? Da stehe ich ja auch drauf, ja, tatsächlich.
Wie
so.
Matter Manta.
Ja, haha, ne? Aber tatsächlich stehe ich drauf, so. Weißt du, wenn du nichts zu verlieren hast, ja, dann machst du dein Auto matt-schwarz.
Ja, das ist aber, wenn du...
So, das ist so richtig so, Alter, was willst du denn?
Ja, genau.
Ich benutze dieses Auto durchaus, um mich von A nach B zu bringen, aber noch viel lieber, um andere Leute zu überfahren. Dann hast du einen matt-schwarzen Manta.
Und einfach um Leute auch einfach irgendwie abzustoßen.
Ja, auf jeden Fall.
Dass so Leute nach dem Auto...
Black Metal, that's what's up.
Ja, genau. Hinter dem Auto hinterher gucken, einfach sagen so, ach,
ja.
was für ein Assi.
Euer Hass macht mich stark.
Ja, genau. Ja, aber mit dem Robert von Harpers, genau, wir haben so eine Tele entworfen und da habe ich dann, das war dann auch eine Gitarre, in der ich nur ein Pickup gebaut habe irgendwie oder verbaut.
Großer Fan von dem Konzept tatsächlich.
Ja, ist für mich das, und das hat sich dann auch bei mir komplett durchgesetzt, ist auch bis heute so, dass ich am liebsten Gitarren mit einem Pickup spiele. So, ich bin da immer total pragmatisch. Ich will immer, dass alles so mit so wenig wie möglich genau das tut, was ich davon will. So, eine Metal, wenn du Metal spielst mit weit aufgerissenem High-Gain-Sound und da jetzt nicht unbedingt super variable Sounds brauchst, so, wenn du einen Sound brauchst, dann kannst du natürlich auch Gitarren dementsprechend irgendwie so entwerfen.
Aber das machst du ja auch mit einem, soweit ich verstanden habe, mit einem Kollegen in Boston. Wie heißt der Laden?
X-Palace heißt
der. X-Palace. Und damit, so wie ich das verstanden habe, mit dem co-designst du deine eigenen Modelle, richtig? Oder das Layout oder so.
Wir haben jetzt in Zusammenarbeit mit ESP tatsächlich eine limitierte Auflage entworfen, basierend auf dieser ESP Horizon. Das ist so eine super Strat-Form irgendwie.
Und lass mich raten, nur ein Pickup und wie viele Seiten?
7.
Ja.
Ja, genau.
Und lass mich raten, nochmal, gehen wahrscheinlich weg wie geschnitten Brot.
Die sind glücklicherweise alle ausverkauft.
So sieht's aus.
Ja, muss.
Also irgendwas hast du richtig gemacht. Du beweist irgendwas. Geschmack. So.
Nischengeschmack, aber Geschmack.
Und diese Gitarren, diese Art von Gitarre spielst du bis heute? Eine ESP, ein Pickup, 7 Saiten, richtig?
Das ist, hat, darauf hat sich sozusagen, ja, das ist es, genau.
Das ist denn quasi dein Weapon of Choice?
Ja.
Wie machst du den Sound? Also, wenn wir über Weapon of Choice sprechen, die Gitarre ist ja eine Sache, aber ich meine, wir haben das in der anderen Folge schon besprochen. Du bist der Verfechter von Camper-Amps.
Ja, genau. Auch aus pragmatischen Gründen so ein bisschen. Ne? Ich finde es gut, auch wenn ich eigentlich nur einen Sound brauche. Und du kannst natürlich in den Camper kannst natürlich 5000 verschiedene Amps reinkloppen, wenn du das willst. Aber
5000? Ich habe 6000 gehört.
Kann sein, ja. Vielleicht sind es auch nur 1000. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber der Camper ist das gut. Für mich das Gute am Camper ist, du kannst deine Röhren-Amps, entweder deine eigenen oder eben, du kannst die Röhren-Amps leihen, die Dinger sozusagen, nennen wir es jetzt einfach mal klonen. Camper nennt das Ganze Profilen. Und dann kannst du, kannst du die...
Simon, wie gut funktioniert das? Jetzt mal ehrlich. Also jetzt, wir sind hier nicht im Werbefilm. Du kriegst von Camper nichts umsonst.
Nee.
So, noch nicht. Wieso eigentlich nicht? Egal. Was ich sagen will ist, jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, du bist im Studio in Berlin mit deinen Kollegen, ich weiß nicht, mit wem du das machst, so, aber du hast da Profis am Werk. Du klonst deine eigenen Amps, du erstellst deine eigenen Profiles, die sowohl auf Platte als, und das ist natürlich das Geile am Camper, als auch live verwenden kannst.
Ja.
Wie nah bist du wirklich an dem geklonten Original?
Ich würde sagen, in dem Moment, in dem man es tut, ist man 97% am Original, wie das Original abmikrofoniert im Studio klingt. Ne? Es ist natürlich was anderes, wenn du vor einem Amp stehst und die Hosenbeine flattern. Das ist natürlich eine andere Sache. Aber wenn du ins Studio gehst, du mikrofonierst ja deinen Röhrenamp genauso ab und hörst dann durch die Monitore, wie das Ganze dann durchs Mikrofon klingt. So, ne? Und aber da bist du auf jeden Fall, würde ich sagen, bist du im oberen 90% Bereich. Was ich dann natürlich, dadurch, dass ich so super tiefe Gitarrentunings spiele, was ich gut finde am Camper ist, dass man dann den Sound auch im Camper selbst noch so weit editieren und manipulieren kann, dass der natürlich für den eigenen Zweck noch ein bisschen idealer ist. Aber in dem Moment, in dem du den Amp profilst, kommst du auf jeden Fall im oberen 90% Bereich an.
Auf welchem Amp basiert dein Sound? Dein Signature-Sound, wenn du so willst?
EVH 5153, 50 Watt, das kleine Top. Das hatte ich auch als Röhrenamp selbst
EVH
zu Hause.
EVH, einmal für die Leute, die es
Eddie
nicht genau...
Eddie Van Halen,
okay,
genau, der nach dem PV 5150 sich von PV getrennt hat und dann von Fender hat sein Amp weiterbauen lassen.
Witzig, wenn wir Fly-In-Shows spielen, was wir sehr viel machen, dass ich miete mittlerweile... ich habe früher immer 800er gemietet, aber es gibt unter den Marshall 800 so viele Zitronen, Lemons, wie man sagt im Englischen, so, also so viele, die einfach fürchterlich klingen. Ich habe es gesagt, aber es ist so und deswegen miete ich mittlerweile einfach immer 5150s, weil da kann ich im zweiten Kanal, im Crunch-Kanal, kriege ich da halt einfach immer irgendwie und die nehmen meine Tretminen sehr gut an. Ich mache den größten Teil meines Sounds mache ich halt einfach mit verschiedensten Verzerrerpedalen so. Dementsprechend ist es bei mir so, dass ich mittlerweile immer komplett, wenn ich nicht mein eigenes Equipment spiele, auf die 5150s gehe. So, weil, wie sagt man, Brot und Bread and Butter, Potato, Meat and Potato, so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist so ein Go-To-Ding und es funktioniert einfach. Und never change a winning team. Und diese, also du basierst deinen Sound tatsächlich auf dem Eddie Van Halen-Modell auch.
Ja, genau, auch auf dem 5150, ja. Da,
interessant.
Das war das erste Profil, was wir gemacht haben, war das 50 Watt Top und wir haben in der Zwischenzeit, wir haben dann in den nächsten 2 Jahren, immer wenn ich in Berlin bin, irgendwie zu Besuch, gehe ich da im Studio vorbei, wir leihen uns ein paar Amps aus oder die haben gerade einen geilen Amp im Studio oder so und dann machen wir Profiles, irgendwie Camper-Profiles und genau. Und aber das ist tatsächlich der erste Amp, den wir je geprofiled haben und der Sound gefällt mir bis heute so gut, dass ich ihn zum Aufnehmen benutze. Wenn wir mit Nightmare jetzt Alben aufnehmen, dann nehme ich damit auf und ich spiele dann auch live.
Also du nimmst den Camper mit auf die Bühne?
Ich nehme den Camper mit auf die Bühne. Allerdings, da gibt es ja auch verschiedene Art und Weisen, den zu spielen. Manche spielen ohne Cab drunter so und gehen einfach digital gehen einfach per XLR ins Mischpult und lassen sich dann ihren Gitarrensound nur über die Monitore geben. Ich habe gerne Lärm hinter mir so. Also ich habe den...
Aber mikst du das Cab ab oder gehst du auch direkt ins Pult?
Ich gehe direkt ins Pult mit dem Camper und nutze benutze Caps nur auf der Bühne als Lärmquelle, so, weil ich einfach gerne, weil ich einfach gerne ein bisschen Schalldruck habe und die
Für mich auch mega wichtig. So. Ja. Also nichts ist schlimmer, als wenn wir irgendwo spielen in Ländern wie der Schweiz oder so mit diesen völlig albernen dB-Begrenzungen.
Ja, und dann musst du da so, ja.
Echt ohne Scheiß. Ja. Also da stelle ich mir die Mikros eigentlich immer direkt vors Gesicht, beziehungsweise die Amps.
Ja.
So, damit ich irgendwie ein bisschen was mitkriegen kann. Ich hasse nicht so sehr, als wenn man auf der Bühne ist und alles ist aufgeräumt und leise und so. Da merke ich auch, wie scheiße wir spielen. Und das ist völlig entlarvend, jetzt ohne Scheiße. Es geht überhaupt nicht klar. Es macht mich völlig, völlig nervös. So klingt das? Das ist ja fürchterlich, weil wir können natürlich viel mit Lautstärke kaschieren. Also wer Manta kennt, weiß, also so, ich lasse mich nicht lumpen mit dem Zeug, was ich auf die Bühne schleppe, und ich mache gerne laut. So, und viel davon ist halt auch einfach, damit ich mich selber wohlfühle und sicher fühle.
So, ja, ne? So, das kann ich auf jeden Fall nachfühlen.
Eine starke, maskuline, muskulöse Gang im Rücken. Maskulin müsste sie eigentlich nicht mal sein, aber stark und muskulös muss sie sein. Und das sind bei mir dann halt einfach mehrere Fullstacks im besten Fall und aufgerissen bis zum geht nicht mehr. Das hilft mir persönlich sehr bei meinem persönlichen Komfort auf der Bühne. Ich meine, das Witzige ist, wenn ich über Eddie Van Halen nachdenke und seinen Sound, und dann höre ich mir Nightmarer-Sachen an. Die klingen ja nun schon sehr, sehr anders.
Ja, gut,
aber... Wie klingt dein Eddie Van Halen-Sound?
Können wir uns gerne anhören.
Lass knacken. Ja, typischer Eddie Van Halen-Sound.
Yep.
Sowohl die Vocals, der Gitarren-Sound.
Alles.
Alles. Also 1:1 Kopie. Also ein Rip-Off. Das, was du da hörst, wieso ist das so tief? Ist das 7 oder sind das 8 Saiten?
Das sind tatsächlich 7 Saiten, allerdings in einem 8-Saiter-Tuning. Ich habe eine Zeit lang 8-Saiter gespielt für 2-3 Jahre.
Wie groß müssen die Hände dafür sein?
Ja, guck dir mal meine kleinen Wurstfinger an, Alter, da geht nix.
Die sind echt voll klein.
Ja, das sind richtig kleine Wurstfinger. Das war dementsprechend wenig Spaß, hat es gemacht, 8-Saiter zu spielen.
Ich komme gar nicht klar, ja, Alter.
Komm hier von den Wurstgummi, vom Wurstgummi zu den Wurstfingern, ey. Ja, nee, 8-Saiter hat mir keinen Bock gemacht und ich bin dann auf Bariton 7-Saiter umgestiegen und lass einfach die hohe E-Saite weg quasi. Und ja,
Braucht kein Mensch.
Braucht ja, also außer Eddie Van Halen vielleicht.
Wie, also aber Quintessenz das, was du gerade erzählt hast, ist ja schon so, dass du anstatt ein riesiges Arsenal hast, so bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich Platten mache, so, ich möchte 10 verschiedene Verzerrerpedale haben, 20 verschiedene Verzerrerpedale, 10 verschiedene Amps rumstehen haben, und das habe ich, du kennst mein Haus hier, der ganze Scheiß ist vollgestellt, so mit meinem ganzen Kram, so, ich baue mittlerweile meine eigenen Caps, damit ich irgendwie immer meine verschiedenen Speaker ein- und ausbauen kann, und für die Bridge spiele ich den, für die, ne, bla 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 bla. Und dein Konzept ist ja völlig anders. Du hast ja quasi eine Multifunktionswaffe, das Schweizer Taschenmesser. Und das ist bei dir halt einfach deine selbst zusammengestellte Gitarre, wenn du so willst, basierend auf einem anderen Modell. Und dein eigenes Profil für den Camper.
Ja, richtig, genau. Ja.
Und das benutzt du sowohl für die Aufnahmen deiner Platte als auch
live.
Wenn es nicht so scheiße aussehen würde, Simon, würde ich behaupten, ich bin fast neidisch. Denn ich mit meinem
cool aussehen tut's nicht, ne?
Nee, ich mit meinem dünnen Körper muss nämlich meine ganzen Boxen und Amps und hast du nicht gesehen, natürlich immer alles auf die Bühne schleppen. Und ich muss natürlich auch zugeben, dass ich mich mit dem, was ich auf der Platte produziere, manchmal sehr weit aus dem Fenster lehne und nicht ganz genau weiß, ob ich das live reproduzieren kann. Weil ich kann natürlich immer nur versuchen, irgendwie dem Plattensound so live so nah wie möglich zu kommen. Ich habe aber mich ein bisschen davon verabschiedet, mir da eine zu krasse Platte zu machen, einfach aus dem Grund, weil live ist eh immer ein different beast, so du weißt, wie es ist. So,
andere, ne? Ja, ich finde das ehrlich gesagt auch gar nicht uncool, wenn das live anders klingt, aber...
Aber du kannst es machen. Es ist natürlich total geil, so, ne? Du kannst es machen und es ist sehr komfortabel. Ich persönlich würde mir trotzdem nie so ein Camper-Ding auf die Bühne stellen, einfach weil ich kann ja nicht mal mit dem Computer umgehen. Wie soll ich damit zum Camper umgehen? Das ist ja auch ein Computer.
Ja, es ist aber...
Eine Zeitmaschine, Mikrowelle, alles.
Alles auf einmal, ja. Es ist, ehrlich gesagt, ich finde, dass der Camper ist so gegliedert, dass man ihn eigentlich intuitiv ganz gut bedienen kann. Du hast eine Effekte vorm Amp, dann hast du die Amp- und Cap-Sektion und dann nochmal Effekte nach dem Amp. Und unten hast du normalen EQ wie an einem Amp, mitten, Höhen, Bässe, Present, so, ne? Also das ist eigentlich alles relativ easy. Und vor allem, ich sag mal so, ich muss mich mit dem Camper eigentlich nur wirklich intensiv auseinandersetzen, wenn ich Profile mache. Ja, ansonsten, und wenn ich vielleicht die Sounds dann im Camper ein bisschen editiere, um sie noch ein bisschen anzupassen. Aber sonst ist es halt so total Plug and Play, Alter. Ich brauche halt ein Speaker-Kabel, was ins Cap geht und ein Stromkabel so und also bei mir ist auch kein Kabelsalat auf der Bühne, ne? Und
vielleicht liegt es auch an der modernen Art deiner Musik. Also ich glaube, ich darf die ungestraft modernen Metal nennen. Kein supermodernen Metal, aber ja, ich weiß, ja,
das schwierig. Gefühl,
ja, schwierig.
Kontemporär.
Ja, so. Was ich aber sagen will, ist, vielleicht ist es in deiner Sparte, in dem Kreis, wo du dich rumtreibst, vielleicht auch, würde ich jetzt mit Manta auf die Bühne gehen und würde so einen Camper hinstellen. Die Leute würden, es würde zu Recht ein Indoor-Flaschenhagel geben.
Ja.
Die Leute würden mir das um die Ohren hauen, auch vielleicht nicht ganz zu Unrecht.
So. Ja, das, ich sag mal, auch da muss ich sagen, jein. Also gerade der Camper hat sich echt...
Ich kann es natürlich den Camper hinter die
machen auch viele Bands, ja.
Echt, tatsächlich?
Ja, ja.
Ich dachte immer, es wäre ein totales Klischee.
Nee, Fullstacks für die Show aufbauen und dann hinten den Camper, gibt es tatsächlich.
Ich glaube, ja. Die Hosen machen das so. Die haben immer ihre ganzen Engel-Amps und so da stehen und dahinter stehen dann die Camper-Amps.
Ja,
sorry, I said it.
Ja, ist gut möglich, ja. Ich habe es auf jeden Fall einige Male gesehen. Aber auch, ich weiß, als ich meinen Camper bekommen habe, ich habe den direkt von Camper auch bekommen, als Endorser, musste aber monatelang warten.
Achso, ich dachte, du hast es nicht für lau gekriegt.
Habe ich auch nicht für lau bekommen.
Hast trotzdem einen guten Deal gekriegt.
Der Deal war, also jeder Deal ist gut, weißt du, was ich meine?
Fair enough.
Ne, wenn es billiger ist.
Okay, ich verstehe.
Also ein paar hundert Euro habe ich gespart, so, ne? Aber ich musste damals war der Camper, der hat sich gerade so richtig durchgesetzt, so, und ich musste ein paar Monate drauf warten und in der Zeit haben dann halt auch so Bands wie Depeche Mode den Camper bekommen. Dann war mir natürlich klar, warum ich warten muss.
Absolute Frechheit. Ja. Für mich nicht nachvollziehbar. Es gab vor dem Camper, das habe selbst ich mitgekriegt, als total Typ, der eigentlich auf diesem Auge immer blind ist so und auf dem Ohr taub. Steve Vai, was spielt er? Er hat immer diese X-Effects oder wie sich das nennt, gespielt,
glaube ich. Ach so, ja. Das
ist doch immer ein ähnliches Konzept, wenn ich mich nicht täusche,
nein.
Oder? Nein. Nein. Falsch, Hanno.
X-Effects.
Völlig falsch.
X-Effects liegt vielleicht vom Prinzip näher an diesem 9-6-Zeug, weil der Camper, mit dem Camper kannst du ja, wie gesagt, wirklich Amps, ja, profilen, klonen, wie auch immer du das nennen willst. Das X-Effects ist rein, das sind halt reine Algorithmen sozusagen. Da kannst du nicht einfach hingehen und deinen Marshall JCM 800 aufbauen und den dann einfangen sozusagen und dann halt abspielen. So, das funktioniert so nicht beim Camper. Deswegen habe ich mich auch, das X-Effects gab es lange vor dem Camper und viele haben es benutzt und ich hatte da einfach keinen Bock drauf so richtig. Und als der Camper rauskam, mich hat tatsächlich gereizt, dass ich habe schon die Hoffnung gehabt, dass die Sounds ein bisschen weniger digital und ein bisschen echter klingen. So. Und das ist halt beim Camper natürlich für mich gegeben. Und vor allem, weil ich es mag, ich finde es geil, dass ich weiß, wo die Quelle herkommt. Und wenn die Quelle noch meine eigene ist oder ich daneben sitze, während die Quelle
eigentlich... Und du getweakt hast.
Richtig, genau. Ich habe den Amp so eingestellt, dann haben wir haben davor einen Tube Screamer gehauen und alles ausprobiert. Und als wir den Amp so eingestellt hatten, wie ich ihn perfekt fand, dann haben wir den mit dem Camper eingefangen so und dann haben wir den AB-Vergleich gemacht im Studio und das war halt so 97-98% akkurat und dann denke ich mir so, okay, fett, gefällt mir vom Prinzip her besser, als mir was zu kaufen, wo alles vorgegeben ist.
Weil das ist ja auch so, ne, wie ich produziere, ist halt auch so, das Mic-Placement halt extrem wichtig. Und ich habe zum Beispiel einen sehr großen Mic-Locker, also extrem viele verschiedene Mikrofone, die ich dann auch mische an verschiedenen Speakern und hast du nicht gesehen, ich mische das halt alles. Na, wie gesagt, so, ne, also ich bin nicht unneidisch, aber für mich wäre es halt einfach echt nicht so. Lange Rede, kurzer Sinn, so, ich meine, du kannst dein Equipment auch wirklich eine Handgitarre an einer anderen Hand Camper runterbrechen, wenn du es musst. So, hast du keinen Spaß am Sammeln oder macht es dir keine Freude, wenn du durch dein Haus gehst oder so, durch deinen Palast in Tampa, Florida, so und tausend Sachen zu sehen an den Wänden?
Ja, ich sag mal so, ich sammle schon auch gerne Gear, aber das bezieht sich dann bei mir eher auf die Gitarren selbst und wie gesagt, ich finde, dass 15, 16 Gitarren eine Menge sind so und ich habe ja auch einen Röhrenamp zu Hause. Ich hatte erst, wie gesagt, diesen Eddie Van Halen 5153er und habe den dann eingetauscht gegen den Omega Granofire. Die haben den Namen von dem Amp geändert kürzlich. Und das ist so eine Boutique-Amp-Schmiede hier aus den USA.
Klingt ganz so.
Ja,
die haben so geile Caps, Alter. Ich habe das so im Foto gesehen, so echt Holz und
richtig mega
schön. Ne?
Erst hatte ich ein Cap von denen, so ein 2x12er, sehr geil. Und dann habe ich mir den Amp gekauft vor 2 Jahren. Und auf der Tour zufällig, auf der wir waren letztes Jahr, da waren Incantation, die Death Metal Band, die waren dabei. Und der Gitarrist von denen hat zufällig Omega 4x12er gespielt und hat mich die dann spielen lassen auf der Tour. Und die Dinger klangen halt auch mega geil. Also, Ja, aber der Amp ist geil. Ich habe zu Hause gern Gear so und mir macht es auch Spaß, einen Röhren-Amp zu Hause zu spielen. Aber auf Tour zum Beispiel bin ich, wie gesagt, Pragmatist. So, ich will dann was haben, was ich irgendwie hinter mir herrollen kann. Ich habe so einen Rolltrolley für meinen Camper mit einer Endstufe so und ich will mit einfachen Mitteln jeden Abend den gleichen Sound haben, so ohne mich drum sorgen zu müssen. So, und das gewährleistet.
Aber zu Hause ist eine Sache, Tour ist die andere. Aber die wirklich wichtige Frage, Simon, welches Gear nimmst du mit auf die einsame Insel? Also, wenn du wirklich, du weißt, und da finden die wichtigsten Konzerte statt. Ja. Was hast du dabei? Ist es der Camper oder ist es denn wirklich der 5150 oder der Omega oder was weiß ich? Was ist die Gitarre, die du mitnimmst? Was ist der Amp, den du mitnimmst? Und im Zweifel auch gegebenenfalls ein Cap. Was muss dabei sein? Gitarre. Und du kannst deine Meinung nicht ändern. Das wirst du haben bis zum Ende deiner Tage.
Absolut. Ich würde tatsächlich sagen, der Camper. Weil wenn ich dann irgendwann doch auf die Idee komme, dass ich jetzt Surfrock spielen will, dann gibt es dafür...
Und wer kennt es nicht, den Reflex, ne?
Richtig, vom Death und Black Metal zum Surfrock ist ja die normale Entwicklung, die man so durchmacht.
Katzensprung, schwarzer Katzensprung.
Richtig, ja. Ja, aber wenn, dann kann ich das mit dem Camper auch machen, so, ne? Also Camper würde ich definitiv mitnehmen, weil der alles kann. Gitarre würde ich meine ESP mitnehmen. Das ist ne, diese limitierte Auflage.
Wie heißt das Modell?
Die nennt sich Horizon NT7B. B für Bariton, 7 für 7 Saiten. NT für Neck Through. So viel, ja. Und Cap würde ich ein Omega, würde ich mein Omega 2x12 mitnehmen. Obwohl ich eigentlich mir ein 6x12 kaufen wollte dieses Jahr, aber fürs Touren. Aber Touren ist ja erstmal passé.
Ja, tell me about it. Nicht so richtig viel. Bei mir ist es ziemlich simpel. Also wird den einen oder anderen nicht überraschen. Ich würde einen meiner 4-5 Petersburg P100 mitnehmen. Das ist für mich der beste Amp der Welt. Das ist ein russisches JCM-800-Klon, meiner Meinung nach deutlich geiler. Mhm. Davon muss einer mit. Ein Tube Screamer.
Ja. Da gibt's denn.
Ich behaupte, wenn du mit einem guten 800er, einen Marshall JCM 800er oder einen guten Petersburg und einen Tube Screamer keinen geilen Sound rausholen kannst, der wirklich fast alle Genres abdenkt, dann hast du das Klassenziel verfehlt. Und, keine Ahnung, vielleicht meine Flying V, ich weiß es nicht, weil ich kann ja nicht immer nur Manta-Sound anbieten. Ich meine, wahrscheinlich, ich kann ja nur Manta-Sound anbieten, aber was ich sagen will, ist so, wenn ich wirklich vielseitig würde, ich wahrscheinlich irgendwie, ich habe eine wirklich geile Flying V, die hat, wo man die wie gesagt, da sind die Bill Lawrence drin in meinen ESP oder LTDs auch so, aber in der Flying V kann ich die Pickups splitten.
Ja, verstehe.
So, und kriege ich einen Single-Coil-Sound raus, so, klingt sehr, sehr gut, aber das wäre wahrscheinlich mein Setup, so, wo wir bei der einsamen Insel sind, ganz schnell, 3 Platten, welche würden da, wenn du nicht deine eigene Mucke wie sonst immer hören willst, Simon?
ich würde sagen, Type O Negative, Oktober Rust.
Eieiei, stilvoll geht er zugrunde, der Mann.
Richtig, genau, für die romantischen
und Stunden allein.
Romantischen Stunden allein.
Mit dem Wurstgummi und den Wurstfinger.
Ja, genau. Gore Guts, Colored Sands für die dissonante Death Metal Dröhnung. Und die Monotheist von Celtic Frost, eine der geilsten Doom-Metal-Platten überhaupt.
Eieiei. Bei mir wäre es ganz einfach. AC/DC, If You Want Blood, You've Got It. Da kann ich zumindest immer das Publikum, was auf der einsamen Insel nicht dabei ist, hören. Ja. Das ist die beste Live-Platte der Welt, von der besten Band der Welt. Chaos AD, Sepultura.
Geil.
Für mich eine der unglaublichsten Platten. Könnte ich Bücher drüber schreiben, über diese wunderbare Platte. Und wenn man schon eh alleine lachen muss, dann können auch die anderen über einen lachen. Dann würde ich wahrscheinlich Ugly Kid Joe as Ugly, America's Least Wanted würde ich mitnehmen. Hat mich sehr, sehr geprägt als junger Mann tatsächlich. Merkt man gar nicht. Ja. Ne? Guck mein funky Outfit an. Die wären bei mir. Also ich sehe schon, Leute, ihr hört's. Egal wie man es angeht, das Fazit bleibt immer das gleiche. Es kommt aus euren Fingern und ihr müsst was Geiles draus machen. Es ist scheißegal. Ihr könnt euch mit Marshall Stacks totschmeißen oder mit Campers in den siebten Himmel programmieren. Wenn nichts Geiles aus den Händen kommt, ist eh Ende Gelände, würde ich behaupten, oder?
100 Pro.
Also New School, Old School, Hauptsache True School. Wir sind raus. Hat Bock gemacht, Simon. Vielen Dank. Einmal nochmal kurz hier die Faust in die Mitte.
Hau rein, Hanno.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
They serve one master. That is destruction.